Du weißt doch bestimmt, wo die erste E-Mail hinging in Deutschland, oder?
Zum Place to be in Deutschland. Wenn es um Technologie geht, das war fast ein Reim.
Place to be?
Wie? Place to be? Ja, vom Place to be. Naja gut, Karlsruhe tatsächlich. Das ist der Technologie-Hotspot in Deutschland, den wahrscheinlich nur die das KIT kennen, auf dem Schirm haben. Und die anderen denken sich, hä?
Ja, darum geht's heute in unserer Folge von SoTech Deutschland. Willkommen dazu. Und wir sprechen mit dem Vizepräsidenten vom KIT. Und das wird dieses Jahr 200 Jahre. Ich konnte es gar nicht glauben.
Ja, es ist richtig lang. Hat eine beeindruckende Geschichte. Nicht nur, dass dort die erste E-Mail in Deutschland angekommen ist. Inzwischen werden jedes Jahr Milliarden verschickt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel da hin und her geht. Aber es gab auch, oder Karlsruhe war somit auch der Ursprung der elektromagnetischen Wellen.
Ja, Heinrich Hertz hat dort geforscht oder entwickelt, will man so sagen. Karl Benz war, glaube ich, auch da und so weiter. Also das KIT muss man sich merken.
Absolut, weil es viel Grundlagenforschung macht und gemacht hat. Vieles, was heute entscheidend ist für unseren Wohlstand und für den Fortschritt in der ganzen Welt. Und da sieht man mal wieder, dass in Deutschland viel Wissen ist, das dann Anwendung findet. Nur leider machen wir heute wenig draus, wenn es darum geht, daraus ein Geschäft zu machen.
Ja. Unser Gast heute kennt sich aus mit Materialforschung und hört mal genau rein, wie die Lithium-Ionen-Batterie entstanden ist, wie lange das gebraucht hat. Und dann weiß man, warum eben Grundlagenforschung so wichtig ist.
Außerdem sprechen wir auch über die Kommunikation in der Wissenschaft. Warum wird die eigentlich inzwischen manchmal so kritisch gesehen, angezweifelt? Da gab es ja immer mehr Tendenzen. In den USA haben wir einen Gesundheitsminister, der Impfungen anzweifelt. Wir haben eine AfD-Parteichefin, die gerne Gender Studies dicht machen möchte, in Deutschland Professoren rausschmeißen möchte. Und Oliver Kraft, so heißt übrigens unser Gast, hat auch auf Christian Drosten verwiesen, der während der Pandemie erst geliebt und dann von einigen auch nicht mehr geliebt wurde.
Ja, hört rein, abonniert uns und hinterlasst gerne auch Bewertungen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich kaum. Ich glaube, es war ein Nokia, so ein Klapphandy.
Und welche App nutzen Sie am meisten?
Ich glaube, am meisten tatsächlich die E-Mail-App. Also Outlook, auch auf dem Handy.
Welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Ich glaube, das, was ChatGPT kann, wenn ich das ohne ChatGPT könnte.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und wer ist so der wichtigste oder die wichtigste Tech-Denkerin zurzeit aus Ihrer Sicht?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das würde ich nicht auf eine Person reduzieren wollen, weil das kommt dann, kann man dann auch sehr falsch verstehen.
Das merken wir immer wieder in letzter Zeit.
Ja.
Woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
An, es müsste vieles digitalisierter sein, als es ist.
Auch die Antwort hören wir schon etwas länger, aber vielleicht irgendwann tut sich etwas. Und das alles hat gesagt Oliver Kraft. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Hallo, hallo.
Sehr gerne. Ich würde noch mal ein paar Worte über Sie verlieren, damit auch alle ungefähr wissen, mit wem wir es hier denn zu tun haben. Sie waren unterwegs an der Uni Stuttgart. Da ging es um Werkstoffwissen. Auch promoviert, auch Gastwissenschaftler an der Stanford-Uni in den USA gewesen. Forschungsschwerpunkt sind Verformungsmechanismen in dünnen Metallschichten und kleinen Volumen. Sie waren beim Max-Planck-Institut, aber sind vor allem auch seit 2002 am KIT und dort eben auch am Institut für angewandte Materialien da gewesen. Haben noch verschiedene andere Stationen gehabt, auch bei der Robert-Bosch-Stiftung. Sind Sie unterwegs gewesen und aktuell eben vor allem der Vizepräsident Forschung am KIT und jetzt schon in der zweiten Amtszeit.
Karlsruher Institut für... Nicht zu verwechseln mit dem MIT, aber man könnte es fast verwechseln.
Ja. Das deutsche KIT, also das Karlsruher Institut für Technologie, damit wir es jetzt nochmal ganz gesagt haben, und Verformungsmechanismen, was ist denn das?
Na, Verformungsmechanismen sind einfach Dinge, die auftreten, wenn man Bauteile herstellt, also zum Beispiel eine Karosserie aus einem Blech herstellt und dann einen sogenannten Tiefziehprozess hat.
Ja.
Aber das ist eine gewollte Verformung, aber es treten eben auch viele ungewollte Verformungen auf, die dann letztlich dazu führen, dass, was weiß ich, bei einem Windrad der Flügel abbricht oder, was weiß ich, eben ein Motor kaputt geht und so weiter. Also wir haben sehr viel mit eben Versagensmechanismen beschäftigt. Und die gibt's eben zum Beispiel auch in der Mikroelektronik. Und das heißt, wenn Ihr Computer irgendwann mal kaputt geht, hat das eben auch damit zu tun, dass sich darin die dünnen Metallschichten zum Beispiel verformen und letztlich kaputt gehen.
Also ist mein Auto auch schon total verformt, seit ich es habe?
Seitdem Sie es haben, hoffe ich jetzt für Sie nicht. Aber wenn Sie jetzt
auch, ja, minimal halt.
vielleicht. Aber wenn Sie eben gegen einen Baum fahren, sage ich mal, dann ist es gut, dass es sich verformt, weil das nimmt sozusagen Energie auf und deshalb ist für Sie der Aufprall nicht so hart. Das heißt, es ist gut, dass Ihr Auto aus einem Metall ist und sich verformen kann. Das hat dann sowohl mit dem Werkstoff als auch mit der Konstruktion zu tun, weil dabei eben Energie verzehrt wird, die dann Ihr Körper nicht aushalten muss.
Also es ist erst schon eine Weile her, dass Sie jetzt zum KIT gewechselt sind, aber was macht das KIT aus? Das feiert jetzt Geburtstag und ziemlich langen Geburtstag hätte ich gar nicht gedacht. Das ist schon wie viel? 200 Jahre, ne?
200 Jahre, die älteste technische Uni in Deutschland.
Ja, was macht das KIT aus? Warum sind Sie, also sind Sie auch schon eine Weile jetzt da und jetzt schon fast 10 Jahre als Vizepräsident?
Genau. Also was das KIT ausmacht, ist eben, glaube ich, die gemeinsame Faszination dafür, nicht nur technologische Lösungen zu entwickeln, sondern sie auch in die Gesellschaft zu tragen. Also ich fange mal so ein bisschen historisch an, wenn ich darf. Vor 200 Jahren war einer derjenigen, die hier von Anfang an dabei waren, Tuller, der die Rheinbegradigung in Karlsruhe vorgenommen hat. Also dazu braucht es ein grundlegendes Verständnis, wie Flüsse funktionieren, Wasserbau, aber halt eben auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die man im Blick hatte. Damals gab es Malaria in Karlsruhe, den man damit in den Griff gekriegt hat. Zum Beispiel der Rhein wurde schiffbar und ähnliche Dinge. Also diese Verbindung aus grundlegendes Wissen, wie man technische Probleme löst, damit zu verbinden, wie man das in die Gesellschaft bringt. Und weitere berühmte Beispiele ist Karl Benz, hat hier studiert. Zum Auto brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es gibt einen Herrn Lehmann, Otto Lehmann, der Flüssigkristalle entdeckt hat, die für 70 Jahre lang für gar nichts gut waren, bis man dann festgestellt hat, man kann Flüssigkristall-Displays daraus bauen. Heinrich Hertz hat die elektromagnetischen Wellen entdeckt, die brauchen wir für WLAN und ihr Handy und so weiter und so fort. Also immer die Grundlagen, Forschung, die zu Erkenntnissen geführt hat, aber immer auch mit einem Blick dafür, wie das sozusagen der Gesellschaft zugutekommt.
Hat das KIT, war das dann quasi schon immer anders, was das KIT gemacht hat? Also diese Verbindung zwischen Praxis und der Forschung, was ja nicht alle Unis unbedingt von Anfang an hatten, ne?
Ja, was heißt schon immer anders? Also vor 200 Jahren war es ein neuer, grundlegender Gedanke. Also da hat eben andere Universitäten zu der Zeit waren eher geisteswissenschaftlich orientiert, vielleicht auch theologisch orientiert und zu sagen, wir machen eine technische Schule, eine polytechnische Schule, wie es ursprünglich hieß und dann technische Universität, war ein neuer Gedanke. Mhm. Auch so neu, und das kann man nachlesen, das Zitat, dass der Gründer des MIT tatsächlich in Karlsruhe war und das KIT damals eben als Universität Karlsruhe als Vorbild für das MIT beschrieben hat, gibt es eine sehr berühmte sozusagen Zitat dazu. Und deshalb war das vom Konzept her neu. Und dann, und da sind wir nicht die Einzigen dann in Karlsruhe, ich gebe da gern das Beispiel der TU Darmstadt auch mal, um den Kollegen auch, Kolleginnen sozusagen Respekt zu zollen. Die haben um 1900, waren sie Vorreiter für die Elektrifizierung. Also aus der damaligen Fakultät Physik heraus, der Elektrifizierung Darmstadts vorangetrieben. Dann haben sich die ersten Fakultäten für Elektrotechnik gebildet, um eben dann auch junge Leute auszubilden, um halt eben das, was als neue Technologie gab, das tatsächlich in die Gesellschaft zu bringen. Also haben die technischen Universitäten einfach gesellschaftlich auch schon eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
Mhm. Und ich habe auch noch gesehen, am 1984 kam die erste E-Mail in Deutschland an. In Karlsruhe bei Ihnen, beim KIT.
Karlsruhe. Ja. Genau. Ja, auch da sage ich gerne mal, wenn ich an meine heutige Inbox alleine denke, weiß ich noch nicht, ob es wirklich die allerbeste Idee
Erfindung
war.
Ja, das war. Fluch und Segen zugleich, ja.
Nee, aber es zeigt, genau, also aber es ist wirklich in erster Linie Segen, also muss man schon ganz klar sagen, also was das an Kommunikation ermöglicht hat, das wissen wir alle und denken eigentlich gar nicht mehr drüber nach.
Ja, im Jahr 2028 soll es 424 Milliarden E-Mails pro Tag geben. Wird geschätzt. Naja. Sie haben jetzt ganz viel an Grundlagenforschung erwähnt, was alles so Faszinierendes vom KIT unter anderem kam. Das ist ja was aus Deutschland immer wieder kommt und gesagt wird über Deutschland. Wir sind super in der Grundlagenforschung und wir haben das hier auch schon einige Dutzend Male angesprochen, dieses Thema. Deutschland ist super bei der Grundlagenforschung und dann kommt leider dann irgendwie nicht mehr so viel und daran arbeitet man irgendwie. Ja, Sie schütteln schon den Kopf, das macht mir ein bisschen Mut, aber das ist eigentlich das, was wir häufiger hören. Also dann ist Deutschland sei nicht so gut, daraus dann ein Geschäft zu machen. Aber Sie können mich gerne umstimmen. Also warum ist das vielleicht nicht so?
Naja, also dass es nicht so ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so negativ, wie es jetzt zunächst klang. Also ich glaube, worauf wir nach wie vor sehr stolz in Deutschland sein können, ist unser Universitätssystem und auch Hochschulsystem allgemein. Also ich denke, wir haben in der Breite eine sehr, sehr gute Ausbildung. Und auch wenn man als Professor oder Professorin es eigentlich vielleicht gar nicht so sehr, sehr gerne mag oder darüber nachdenkt, ist doch der größte Impact, den man macht, ist nicht unbedingt das eigene Forschungsergebnis und die Publikationen, die man schreibt. Klar, es gibt Nobelpreisträger, da ist vielleicht anders, aber es ist doch eigentlich eben die jungen Leute, die man ausbildet als Studierende, als Promovierende und die dann den Impact machen. Und wir haben jetzt gerade, weil wir ja 200 Jahre feiern, auch mit Alumni und Alumnae gesprochen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wer mal am KIT studiert hat und jetzt eben in der Welt unterwegs ist und für Impact sorgt. Und da sind wir vielleicht bei dem Punkt, die Ausbildung ist nach wie vor gut und damit eine Grundlage für tatsächlich eben auch Technologieentwicklung in Deutschland. Wo wir nicht so gut sind, ist, glaube ich, gerade was Ausgründungen angeht, das zu ermutigen, die Kultur zu fördern, aber dann eben auch Geld dafür zur Verfügung zu stellen, dass unsere Startups dann Geld aus Kalifornien bekommen und dann nach Kalifornien vielleicht auch gehen, weil das halt einfacher geht. Also da ist sicherlich Nachholbedarf vorhanden und damit verbunden vielleicht auch sowas wie eine Risikobereitschaft, sowohl bei den jungen Leuten vielleicht, aber vor allen Dingen eben auch bei Geldgebern hier in Europa oder in Deutschland im Besonderen.
Ja, das ist ja das häufig die Aussage von vielen Gästen, die wir haben, auch in anderen Medien natürlich, die dann eben das kritisieren. Ich sage nur zwei Beispiele. Quantencomputer, wo wir echt gute Startups haben mit Elektronen und so weiter. Oder Kernfusion. Marvel Fusion, beste Beispiel. Muss in die USA gehen, um sich einen Prototypen bauen zu können irgendwann mal. Das sind doch Beispiele, da sind wir absolut spitze in der Forschung und in der Grundlagenforschung und Entwicklung und Ausgründung eigentlich auch, wenn man es so will. Aber dann fehlen die 1,5 Milliarden, die man braucht, um das wirklich groß zu kriegen, ne?
Ja gut, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt über Fusionen unterhalten sollten, weil da bin ich nicht...
Nein, aber als Beispiel nur, ne?
Da bin ich gerade der Meinung, dass das vielleicht nicht das allerbeste Beispiel ist. Aber wo man es eben natürlich sieht, ist der ganze IT-Bereich. Und um das auch mal zu sagen, ganz so negativ, wie es dann auch ich eben vielleicht formuliert habe, ist es nicht. Also es ist so, dass in Karlsruhe mittlerweile mehr als die Hälfte der Gewerbesteuer von IT-Unternehmen eingeworben wird. Mhm. Und die haben sich natürlich auch alle erst in den letzten Jahrzehnten hier angesiedelt. Also eben nicht alteingesessenes Gewerbe in dem Sinne, sondern eben sehr viel neue Firmen auch. Und wenn man dann sieht, dass eben Startups, die aus dem KIT auch herausgegründet worden sind, zum Beispiel eben um Sprachübersetzung zu machen, dann von Zoom gekauft worden sind und Zoom jetzt hier ein kleines Entwicklungscenter in Karlsruhe hat, sieht man schon, es geht auch in die andere Richtung. Also von daher passiert da schon einiges. Aber trotzdem ist es eben so, dass insgesamt diese sehr ausgeprägte Kultur, wie sie in den USA vorhanden ist, eben bei uns halt doch auf einem niedrigeren Level unterwegs ist. Ja.
Aber das sind ja erstmal schöne Ansätze. Warum merken wir das irgendwie nicht so richtig in der öffentlichen Wahrnehmung? Was glauben Sie? Weil eigentlich bräuchte es ja diese Positivbeispiele, um auch eine Motivation bei anderen vielleicht hervorzurufen und dass man sich irgendwie wieder anders anfeuert, dass wir nicht alle das Gefühl haben, Deutschland ist wirtschaftlich so dermaßen auf dem absteigenden Ast, dass man schon nicht mehr weiß, was man machen soll. Also es ist ja schon sehr, also derzeit insgesamt natürlich mit der Weltlage kombiniert alles etwas düster und das wirkt sich ja irgendwie auch auf die Stimmung aus, was Wirtschaft betrifft.
Ja, also was Wirtschaft betrifft, aber ich glaube, in Deutschland hat es auch ein Stück weit damit zu tun, wie Bildung und Forschung wahrgenommen werden. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich, also gerade auch in der Zeit der Ampel oder aber auch davor, letztlich davon enttäuscht war, welche Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung Forschung, Technologieentwicklung hat. Also dafür, dass unser Wohlstand darauf basiert letztlich, den wir haben, also die Grundlage auch für die industrielle Stärke ist, hat man häufig das Gefühl, naja, dass erstmal die Bedenken kommen und ob das denn so gut ist und ob wir da nicht wieder irgendwas gefährden damit, mit diesem oder jenem. Und aber auch, dass das jetzt im Rahmen dessen, dass sicherlich gespart werden muss, aber dass man den Eindruck, also ich zumindest den Eindruck hatte, dass dann der Forschungshaushalt so nach dem Motto, da können wir ja sparen, das hat ja keine direkten Auswirkungen, wenn ein bisschen weniger geforscht wird. Das ist richtig, das merkt man nicht im nächsten Jahr, das merkt man auch mit Verlaub nicht bei den Wählern, wie wenn man die Rente kürzen würde. Aber es wirkt sich halt eben mittelfristig aus und damit es eben mittellangfristig sozusagen auch der Wohlstand erhalten bleibt, investieren wir meines Erachtens im Schnitt in Deutschland zu wenig. Und da muss ich jetzt aber umgekehrt auch mal eine Lanze für Baden-Württemberg brechen. Baden-Württemberg ist da eine der Ausnahmen in der Bundesrepublik mit insgesamt über 5% des Bruttoinlandsprodukts, also im Staat, der auch in Forschung wieder geht. Und zwar nicht nur öffentlich, sondern eben auch von der Industrie. Und davon bräuchten wir mehr.
Baden-Württemberg ist auch Autoland, so ein bisschen. Zulieferindustrie, Autoproduktion. Also mein Gefühl ist manchmal, wir reden viel zu viel über die Autoindustrie, die natürlich wichtig ist, aber die Verbrennertechnologie vielleicht unter Umständen, könnte man diskutieren, nicht unsere unmittelbare Zukunft oder nächste Zukunft ist, sondern vielleicht Robotik und andere Fachbereiche, wo man vielleicht Geld, also kommt das ein bisschen zu kurz in der ganzen Diskussion, immer reden wir über den Verbrenner und eigentlich ist aber in den nächsten 50 Jahren was ganz anderes gefragt?
Naja, das, sag mal, die Zukunft der Mobilität ist sicherlich ein Thema für sich. Aber was ich schon bemerken möchte, ist, auch da wieder ist es so, dass wir in Baden-Württemberg nicht sicherlich auch über das Automobil und die Zulieferer reden, aber eben auch überlegen, naja, mit den Expertisen, die vorhanden sind, was sind denn andere wichtige Themen? Und ein Stichwort ist sicherlich Gesundheitstechnologien. Und das ist etwas, was aktuell gefördert wird, wo wir uns auch als technologische Universität, Forschungseinrichtung eben mit beschäftigen, obwohl wir keine Uniklinik oder auch keine Medizin am Standort haben. Aber die Frage, welche Technologien auch im Bereich der letztlich Computer-Datenwissenschaft werden uns im Bereich der Gesundheit eben voranbringen, als sicherlich ein Gebiet, in dem man mit älter werdenden Gesellschaften auch letztlich Geld verdient.
Und ist das was, wo Sie sagen, also im Moment ist es ja tatsächlich noch so, Maschinenbau ist das, wo man, ja, woran wir denken, wenn wir an deutsche Wirtschaft und an die Kernindustrie denken und natürlich Autoindustrie. Werden wir dann irgendwann auch für solche Dinge so bekannt sein, dass man das so synonym verwendet oder so?
Naja, zum Teil sind wir es ja schon, ne? Also ich nehme mal Bruker als Beispiel, also die eben NMR beziehungsweise in der Medizin dann eben MRT-Technologie entwickeln. Das wurde mal als Firma vor 60 Jahren von einem Karlsruher Professor, Physikprofessor gegründet. Also da gibt es eben ja auch Firmen, die schon in dem Bereich unterwegs sind. Siemens hat die Medizinsparte ausgegründet. Wir arbeiten mit Heidelberg zusammen an Technologien, um Krebs zu heilen, auf dem Bereich der Beschleuniger. Das kommt auch aus der Grundlagenphysik, wie man die eben energieeffizienter, kostengünstiger und so weiter machen kann, dass sie eben letztlich, ich sag mal, nicht nur den Privatpatienten zur Verfügung steht, sondern eben eine Technologie wird, die eben ja breit genutzt werden kann und kostengünstig ist. Also ja, es gibt die Aktivitäten und auch, wie gesagt, der Umbau letztlich von der Industrie in Baden-Württemberg ist sicherlich notwendig. Wir werden nicht die nächsten 50 Jahre vom Auto leben, auch nicht in Baden-Württemberg.
Weil es ja vor allem mit Arbeitsplätzen verbunden ist, ne? Weil man ja natürlich diese Branchen immer mit auch einer hohen Anzahl an Arbeitsplätzen verbindet. Und das ist die Frage, welcher Bereich kann das ungefähr wieder abbilden, ne?
Ja, ich denke da auch so. In Stuttgart gibt es auch eine Firma, die jetzt humanoide Roboter baut, zum Beispiel. Also Baden-Württemberg ist da schon ganz weit dabei.
Robotik, ganz klar, ist ein Thema. Und das andere, was ich auch erwähnen würde, ist das ganze Thema der Energietechnologien. Mhm. Ich meine, wir reden immer über die Energiewende als etwas, das uns viel Geld kostet. Ja, so kann man es sehen, aber man könnte es auch, wenn man entsprechende Technologien herstellt, sagen, das ist etwas, womit man viel Geld verdienen kann. Mhm. Und das ist ja auch heute schon so. Also Kraftwerke, also konventionelle Kohlekraftwerke und so weiter, die werden von Siemens Energy gebaut und immer noch weltweit verkauft. Also das sind durchaus auch Themen, denen er Geld verdienen kann. Aber wir haben unsere Photovoltaikindustrie einmal aus dem Land vertrieben. Jetzt tun wir es gerade das zweite Mal. Batterietechnologie, Batterieherstellung ist so ein zweites Thema, wo wir vor 15 Jahren sehr weit vorne waren und auch das zwischenreihen aufgegeben haben, weil die deutsche Industrie da abgewunken hat. Also, was ich damit sagen will, ist, ja, es gibt meines Erachtens Zukunftsthemen, in denen wir sehr aktiv, noch aktiver sein könnten und letztlich damit auch Geld verdienen.
Mhm. Jetzt hatten Sie ja Materialforschung auch, ist Ihr Spezialgebiet. Gehört das da auch mit zu, Batterie? Ist das auch Materialforschung oder?
Naja, also erstmal ist ganz viel, also letztlich besteht ja alles Physische irgendwie aus Materialien. Und von daher steht das Material immer am Anfang auch von der Wertschöpfungskette. Häufig allerdings ist das der Teil, mit dem man nicht so viel Geld verdient, wie hinterher, wenn man es irgendwie veredelt. Aber es ist häufig eben essentiell davon. Und viele der Entwicklungen, also der Entwicklung, dass ein System am Ende besser wird, haben ihren Anfang in der Materialentwicklung. Und die dauert häufig sehr, sehr lange. Ich versuche das mal gerade am Beispiel Batterie zu illustrieren. Also die Lithium-Ionen-Batterien gehen zurück, lassen mich jetzt nicht lügen, auf die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die ersten kommerziellen gab es dann so Anfang der 90er Jahre. Ohne Lithium-Ionen-Akkus wäre das Handy in der Form auch nicht denkbar und möglich, weil zu schwer, zu groß. Aber die Dinge haben eben vor 25 Jahren sehr, sehr viel Kobalt enthalten und hatten nicht besondere Zyklenstabilität und so weiter. Also ab dem Zeitpunkt bis heute steckt enorm viel Materialentwicklung da drin, das Kobalt da rauszubekommen, weil es teuer und selten ist. Ja, das kennen die Problematik mit der Kinderarbeit und so weiter. Das zyklenstabil zu kriegen, dass man im großen Maßstab eben ein Auto 8 Jahre fahren kann, ohne die Batterie tauschen zu müssen und so weiter. Das ist alles Materialentwicklung und Herstellungsmethoden, die da letztlich drinstecken, aber natürlich inkrementell sind. Also die Lithium-Ionen-Batterie erfunden haben, die einen Nobelpreis dafür gekriegt. Die vielen, die heute daran arbeiten, da geht es darum, CO2-effiziente Prozesse zu entwickeln, umweltfreundliche Materialien, rezyklierbare Batterien und so weiter. Das ist alles in dem Sinne Ingenieursarbeit, aber an der wird es dann hängen und wer da die besten Lösungen hat, wird am Markt erfolgreich sein.
Kurzen Einschub dazu, was das heute gerade über die Ticker lief, dass Mercedes heute ein Auto mit Feststoffbatterie über 1000 Kilometer gefahren ist. Also es geht voran.
Ja, es geht voran und das Thema Feststoffbatterie ist eins, an dem das KIT auch sehr viel mitgearbeitet hat in den letzten 10, 15 Jahren.
Mich würde mal so interessieren, als bei die Arbeit eines Wissenschaftlers. Man hat ja irgendwie einen Startpunkt, stelle ich mir jetzt mal naiv vor, und hat irgendwie ein Ziel. Oder gibt es zwei Arten? Gibt's Wissenschaftler, die bei Ihnen sind und dann einfach, sag ich mal, Zufallsfunde haben und dann daraus eine Idee entwickeln? Oder hat man erst das Problem, was man lösen will und dann fängt man an zu forschen? Sie wissen ungefähr, was ich meine, ja?
Ja, und ich glaube, es gibt zum Glück alle möglichen Ansätze. Also wir reden da auch manchmal von Push-Pull in gewisser Weise. Also dass jemand eben anfängt und sagt erstmal in gewisser Weise, natürlich hat er immer eine wissenschaftliche Idee, Hypothese und sagt, ich glaube, wenn ich das jetzt mal neu mache, müsste es da noch andere Materialien geben, die das noch besser können als die heutigen Elektrodenmaterialien in diesen Ionen und fängt damit an. Also und überlegt sich in dem Sinne halt, hat eine Idee, eine Hypothese, die er ausprobiert und daran arbeitet. Und wenn man dann eben auf was Neues kommt, das ist sozusagen der Push in gewisser Weise. Und der Pull ist natürlich, dass man sagt, naja, wir haben jetzt Batterien, die sind noch zu teuer, zu schwer, was auch immer. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist der Pull. Und beides ist vollkommen legitim. Und letztlich ist es häufig auch so, dass beides irgendwie zusammenkommen muss, um wirklich voranzukommen.
Ja, bei Journalisten ist es ja manchmal so, dass man sagt, die Geschichten liegen auf der Straße, man muss irgendwie die Augen offen halten. Das könnte ich mir bei Ihnen auch so ein bisschen so vorstellen, dass man so Inspiration im Alltag hat, keine Ahnung, irgendwas passiert oder man sieht was einen irgendwie inspiriert und dann auf eine Idee bringt.
Genau, und häufig, und das ist das andere, was ja das Tolle ist an der Wissenschaft oder auch an der Universität, Häufig sieht man das dann eben nicht in der eigenen Disziplin, weil da viele Dinge schon gedacht sind von Menschen, die irgendwie ähnlich ticken, ne? Und wenn man dann mal bei einer anderen Disziplin guckt und da irgendwas hört und aufschnappt, dann denkt man, oh, das könnte ich ja mal auch für irgendwie adaptieren und in meiner Disziplin verwenden. Und damit kommt man weiter. Und das ist eben der große Reiz eben auch an dieser interdisziplinären Forschung, an gemeinsamen Lösungen finden, ja.
So ist jeder Forscher auch ein bisschen Start-Upper, ja. Und sozusagen ein Problem lösen. Aber ich denke jetzt gerade so, gestern oder vorgestern kam Google mit der Veröffentlichung, dass sie jetzt eine Forschungs-KI quasi erstmal nur für Forschungseinrichtungen anbieten. Das ist so eine Art Sparringspartner, mit dem man dann wohl intensiv Forschung betreiben kann. Das fand ich total interessant, weil wir ja wissen, dass LLMs gerne halluzinieren. Das ist etwas schwierig, mit denen so Ideen weiterzutreiben. Könnte KI so ein richtiger Schrittmacher noch sein? Ist es früher schon gewesen, aber jetzt noch mehr? Also gerade Materialforschung stelle ich mir vor, ich alles zusammenrühre x-mal, könnte mir eine KI doch helfen, vorher was rauszukriegen, oder?
Genau, das ist ein Stichwort, also beschleunigte Materialentwicklung. Also einfach, ich sag mal, eine richtige Materialzusammensetzung zu finden und so weiter. Und das ist so, wie Sie es beschreiben. Also es gibt je nach Themengebiet eben die Ansätze, zum Beispiel auch bei der Wirkstoffentwicklung der Pharmaindustrie, dass man einfach Zehntausende von möglichen Verbindungen, Molekülen im Prinzip sich anschaut und auf ihre Wirksamkeit, auf ihre Funktionsfähigkeit, wie auch immer, untersucht. Jetzt stellen Sie sich vor, das macht einer per Hand. Dauert Ewigkeiten. Also wie kriegt man das beschleunigt? Das ist der eine Teil, das hat mit Automatisierung zu tun, aber die ist noch doof. Der nächste Schritt, und da kommt dann die KI ins Spiel, ist eben zu erkennen, zu sagen, naja, ich muss nicht alles einfach nur durch-x'en, sondern ich erkenne, während ich das mache, lerne ich dabei, wo eigentlich die interessanten Materialzusammensetzungen sind oder die interessanten Eigenschaften und kann dann viel gezielter suchen und dadurch einfach noch schneller werden. Also am Ende, so Stichwort autonome Materialentwicklung, da haben wir jetzt 2-3 Labors schon am KIT zu eingerichtet für verschiedene Anwendungen, um das auszuprobieren. Und das ist eben die Kombination aus einer Robotik, also automatisiertes Labor, mit eben einer KI, die das eben letztlich lernen soll und damit eben schneller Materialien entwickelt.
Also ist da kein Mensch mehr in dem automatisierten Labor?
Ja, also er ist jetzt nicht verboten, aber ich meine...
Aber die Frau hat, glaube ich, Angst, dass da irgendwann was rauskommt, wie der Brei.
Nee, aus gar dem nicht. Hat jetzt, das war jetzt rein Interesse. Also wie automatisiert ist automatisiert?
Das ist schon sehr hoch automatisiert. Also, oder das ist das Ziel. Also, dass man wirklich, aber das gibt, also, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch wie die Fertigungsstraße in der Fabrik. Also, da sind zum Teil eben auch, je nachdem, welche Tätigkeiten sind, gibt es schon noch Menschen, die einzelne Aufgaben übernehmen müssen, aber es ist hoch automatisiert. Bloß auch dort ist es so, die aktuellen Fertigungsstraßen, die machen eben immer wieder dasselbe.
Ja, eben. Und da geht es ja um Weiterentwicklung und mal was
und
ändern und neue Ideen.
Das Spannende ist, wir machen jetzt auch ein großes Projekt, Stichwort Kreislauffabrik, wo es darum geht, Bauteile, die schon im Einsatz waren, die zurückkommen, die zu überarbeiten. Und da ist jedes Bauteil anders. Das kann bislang nur der Mensch, weil der guckt sich das an und stellt fest, da ist das verbogen oder dieses, jenes. So weiter. Aber das zu befunden und zu überlegen, wie zerlege ich es, was mache ich damit, das sozusagen zu lernen und das eine Interaktion zwischen, ja, ich sag mal, Maschinen, Robotern, KI und dem Menschen zu haben, also auch diese Mensch-Maschine-Interaktion zu untersuchen, das sind spannende Themen. Und ich glaube, das muss letztlich dazu führen und das hilft in der Forschung auch, dass Dinge einfach viel, viel schneller werden. Und Geschwindigkeit ist einfach ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvor- oder Nachteil.
Hat sich das auch stark geändert in der Wissenschaft, dass man da jetzt richtig Druck drauf hat?
Ich glaube, es gab schon immer Druck in der Wissenschaft. Bloß, wenn halt alle Briefe schreiben und die dann, was weiß ich, mit dem Briten im Boden überbracht werden, ist das halt geschwindigkeitsbestimmt. Und heute haben wir eben ganz andere Geschwindigkeiten. Und unsere Informatiker sagen mir, dass ihre Leute nur noch mit ChatGPT programmieren, weil es einfach 10-mal schneller geht. Und es wäre, also wenn die sozusagen Code schreiben, wenn sie es von Hand machen, dauert es einfach viel, viel länger. Mhm. Man braucht immer noch den Menschen, um so mal die eine Zeile, die der eben falsch programmiert, zu entdecken. Also man braucht auch die Expertise. Man muss das testen können, die Software. Das braucht einfach Informatikwissen. Aber all das, was sozusagen einfache Tätigkeit ist, das kann in der Wissenschaft jetzt eben auch von KI übernommen werden.
Ich habe vorhin nicht ohne Absicht den Einschub gemacht. Ich lese manchmal doch ein bisschen viel Science-Fiction, aber Nanomaterialien sind ja auch ein Thema.
Ja.
Also es ist schon nicht, glaube ich, von der Hand zu weisen, dass da auch mal Sachen rauskommen können, die man nicht unbedingt haben will.
Was ist,
ne?
Nanomaterial?
Ja, es gibt ja Nanoroboter, Nanomaterial. Ich weiß nicht, Sie können es ja am besten erklären, was ist, aber da kann ich mir auch mal gut vorstellen, dass da mal Sachen rauskommen, die man nicht unbedingt haben möchte. Oder?
Ja, also erstmal ist ein Nanomaterial natürlich auch was Dummes, ne? Also das ist ja auch nur ein Material, das eben in einer Richtung eine Abmessung hat, die eben kleiner als 100 Nanometer ist, so mal als ganz grobe Definition. Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben, 100 Nanometer ist etwa ein Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Also wir reden wirklich von sehr kleinen Partikeln. Die sind schon heute in allem Möglichen drin und man weiß zum Beispiel, und deshalb, weil sie so klein sind, können durch die Haut gehen, sich in Geweben einlagern und so weiter. Und deshalb weiß man an vielen Stellen eben gar nicht so genau, wenn die in der Umwelt sind, was die machen, wo sie hingehen und so weiter. Also weil, ja, also von daher, das sind Aspekte, die, sagen wir mal, so toxikologisch eine Rolle spielen und sicherlich auch bei Nanomaterialien untersucht worden sind. Die Science Fiction, an die Sie jetzt denken, das sind eher die Nanomaschinen. Und da sind wir, also Nanobots und Ähnlichem, da sind wir, glaube ich, immer noch relativ weit davon entfernt. Da, über die mache ich mir jetzt keine Sorgen.
Da vernichtet uns die KI zuerst, aber gut.
Genau, die KI ist vorher dran, genau.
Ja, das immerhin, das beruhigt auch ein bisschen. Jetzt nochmal auf die 200 Jahre gesprochen, was ist so, also gibt es jetzt in diesem Jahr, kann man dann irgendwas Großes erwarten an einem Forschungsergebnis, so, also irgendwas, womit Sie rauskommen?
Die haben sich was aufgehoben.
Ja, das kann man sich, glaube ich, nicht leisten, dass man sich irgendwas aufhebt. Aber ich sag mal eine Sache, es hat jetzt auch einen materialwissenschaftlichen Hintergrund, ist das Thema additive Fertigung. Ja. Weiß ich, also sozusagen das Drucken von Dingen. Ich meine, das ist ja was man ja eben auch jetzt mittlerweile zu Hause machen kann mit Kunststoffen, wo man sich, was weiß ich, eben irgendwelche Figuren, keine Ahnung, Bauteile und so weiter eben selbst drucken kann. Am KIT, also nicht nur am KIT, aber wir sind da sehr führend dabei, haben wir diese Druckmethoden so verfeinert, dass man eben mit höchster Auflösung auch wieder Nanomaterialien drucken kann. Das dauert aber alles sehr lange. Also wenn man sagt, naja, ich habe so ein, wenn man das mal selber gemacht hat, weiß man ja, wie lange so ein Drucker braucht für einen Teil. Das ist häufig eben für eine Fertigung dann tatsächlich zu langsam, zu teuer. Und eine Sache, die wir in der Entwicklung haben, ist tatsächlich diese Druckgeschwindigkeit im Nanomaßstab, um Größenordnung zu beschleunigen. Und wenn das klappt, weiß nicht, ob das dieses Jahr ist oder in 2-3 Jahren, das wäre wirklich ein, glaube ich, ein großer Sprung, mit dem man, ja, also damit produktionstechnisch sehr viel eben weiter voranbringen kann.
Und was passiert dann damit? Also wenn Sie das dann fertig erfunden haben, sage ich mal platt,
ja.
Wie kommt das dann an die Firmen? Wird das verkauft oder also wie wird das Wissen dann in die Industrie gegeben?
Also zu dem Thema additive Fertigung gab es ein Startup am KIT, das heißt Nanoscribe. Das wurde dann von Zeiss unterstützt und ist halt gewachsen, gibt es immer noch und fertigt halt eben Geräte, mit denen man solche entsprechenden Druck, also eben Nanodruck machen kann. Da gab es jetzt, die sind relativ teuer, gab jetzt eine Weiterentwicklung, mit dem man dann den Faktor 10, was die Kosten dieser Maschinen angeht, runtergebracht hat, Druckgeschwindigkeit erhöht. Das hat in erster Linie Anwendung, ich sag mal so im mikrotechnischen Bereich, Mikrooptik vielleicht, also in der Kommunikationstechnologie ist also nichts, was man sich zu Hause hinstellt. Aber natürlich ist der Traum von solchen Maschinen, dass man on demand wirklich ganze Materialsysteme drucken kann, die heute eben aufwendig hergestellt werden müssen durch viele Einzelschritte, dass man das ganz spezifisch für eine bestimmte Anwendung eben letztlich durch einen Druck herstellen kann. Und das würde sicherlich auch, wenn die entsprechenden Patente da sind, dann auch über Ausgründungen vorangebracht werden. Das wäre, glaube ich, der beste Weg tatsächlich.
Wäre jetzt auch die Frage, also macht man es dann immer über Patent und hat im Zweifel schon eine Firma im Rücken, die irgendwie Interesse hat und dann...
Ja klar, man kann Patente machen, die lizenzieren oder man kann halt eben sagen, ich habe da so einen geeigneten Patentschutz, dass ich damit eben auch selber eine Firma starte, um das eben dann letztlich auch nutzbar zu machen. Ja.
Ich glaube, Elon Musk würde sich freuen über sowas. Ich glaube, auf dem Mars zu fliegen und alles hinzuschaffen an Möbeln, oder ähnlichen Sachen, Ausrüstung, ist etwas mühsam. Ich glaube, die Idee ist schon dahinter, das mit 3D-Druckern und Maschinen vor Ort zu produzieren, oder?
Ja, das könnte ein Weg sein, weil man dann ja tatsächlich eben auch nur, wenn man so will, Materialien nachliefern muss, um dann auch neue Dinge eben zu drucken, ja.
Ich denke auch noch so ein bisschen, weil ich gerade Elon Musk gesagt habe,
ich habe gerade gedacht, der sollte dann mitfliegen im Moment.
Ja, das sowieso im Moment so, okay, so schnell wie möglich. Aber wie sehen Sie das gerade? Ich habe so ein bisschen den Eindruck zurzeit, die Populisten zum einen, aber auch diese Wissenschaftsfeindlichkeit teilweise, ne, dieses Ignorieren von Wissenschaft und Forschung, dass da jetzt ein Gesundheitsminister Impfungsgegner ist und so weiter und so fort. Also macht Ihnen das irgendwie Angst oder... Wie sehen Sie so die nächsten 20 Jahre, was da auf uns zukommt?
Also ich glaube, Angst wäre jetzt der falsche Begriff. Also natürlich wäre die Situation vielleicht anders, wenn ich jetzt in den USA leben würde. Natürlich machen wir uns, glaube ich, Sorgen über die geopolitische Situation im Ganzen. Aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, auf Europa oder Deutschland bezieht, dann haben wir natürlich, ich sag mal, schon ähnliche Tendenzen. Was aber eben heißt, dass man das Thema auch Wissenschaftskommunikation eben weiter stärken muss. Also die Frage, wie erklärt man, also sowas, was wir jetzt gerade machen, also wie erklärt man eben Bürgerinnen und Bürger, was wir tun, warum wir es tun, und aber auch, wie Wissenschaft funktioniert. Also ich fand sehr bemerkenswert, im negativen Sinne durchaus, wie mit Herr Drosten umgegangen worden ist in der Pandemie, der klar gesagt hat, das ist das, was wir als Erkenntnis haben. Mhm. Wir haben die Hypothesen, daraus kann man jetzt die Handlungsoptionen ableiten und dann muss entschieden werden, eher von der Politik, nicht von der Wissenschaft, was man tut. Schließt man Schulen oder nicht und so weiter. Und das zu kommunizieren, dass es also eben nur bis zum gewissen Punkt gesichertes Wissen gibt, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, aber wir nicht als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch nicht vorhersagen können, das ist die richtige, so geht's und nur so, sondern einfach sagen, naja, das können wir mal probieren, da sehen wir gute Chancen, dass es klappt. Also dass eben auch in der Wissenschaft eben Dinge aktuell eben erarbeitet werden. Und da war die Empörung groß. Also es hieß ja, das ist ja noch nicht mal von den Kollegen anerkannt worden. Das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man einen Artikel einreicht und der von den Kollegen erstmal kritisiert wird, ob er so publiziert werden kann oder nicht.
Bei Herrn Drosten fand ich, war es ja ganz spannend, dass am Anfang war er ja fast ein Heiliger. Also weil er die Pandemie sehr gut erklärt hat und alles, was da passiert, in dem täglichen Podcast dann auch eine Zeit. Und dann irgendwann ist die Stimmung in Teilen zumindest gekippt. Dann hat sich so ein bisschen aufgespalten zwischen denen, die weiterhin das einigermaßen nachvollziehen konnten und denen, die aus Gründen, warum auch immer, sich dann in diese eher feindliche Richtung entwickelt haben. Und das, wenn man dann auch jetzt Alice Weidel zuhören musste, auf dem Parteitag war es, glaube ich, wo sie dann Gender Studies, wir schließen das und schmeißen die alle raus, dann wird einem natürlich schon so ein bisschen mulmig irgendwie.
Ja, und damit wäre ich vielleicht bei der Bemerkung, die ich wirklich sehr gerne machen würde. Auch das, glaube ich, ist eine Stärke, die wir in Deutschland haben und hoffentlich auch lange haben werden, ist tatsächlich die Forschungsfreiheit. Also dass im Grundgesetz die Freiheit der Forschung verbrieft ist und die das vor allen Dingen nicht nur so zu verstehen ist, man darf forschen, was man will, sondern dass eben auch man sozusagen das Ergebnis nicht vorgeschrieben werden darf. Also dass eben nicht jemand sagen kann, das muss rauskommen, sondern dass man eben die Freiheit hat, auch Erkenntnisse dann so, wie man sie gefunden hat, zu kommunizieren. Also es ist ein sehr hohes Gut, das es nicht überall auf der Welt gibt. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage für sehr viel, für alles, was wir in der Wissenschaft tun. Und damit letztlich auch eine Grundlage, es dann eben auch in die Anwendung zu bringen.
Ja. Und für unseren Wohlstand.
Ja, leider braucht es da auch viel Geld. Für Grundlagenforschung kommt der Staat auf und schon schließt sich der Kreis wieder und man ist abhängig von der Politik. Am Ende des Tages, ne?
Ja, das auch, aber auch das muss ich sagen, ist auch da stehen wir nach wie vor gut da. Wir haben eine DFG, wir haben eine Max-Planck-Gesellschaft, eine Helmholtz-Gemeinschaft. Also es ist schon so, dass wir auch nach wie vor mit dem Pakt für Forschung insgesamt, glaube ich, schon gut aufgestellt sind. man hatte eben nur die Befürchtung, das ändert sich gerade. Und ich glaube, das darf man aus kurzfristigen Finanzierungsgründen und so weiter eben nicht zurückdrehen, weil man es erst langfristig merkt, wenn man jetzt die falschen Weichen stellen.
Wenn die Folge rauskommt, liegt die Wahl hinter uns, dann wissen wir zwar noch nicht, wer mit wem koaliert. Wahrscheinlich wird das ein bisschen dauern bei den Umfrageergebnissen und den wahrscheinlichen Wahlergebnissen. Aber wir sind mal gute Hoffnung, dass es positiv weitergeht mit der Wissenschaft und der Forschung. Vielen Dank.
Dann wünschen wir Ihnen für die nächsten 200 Jahre auch noch viel Erfolg.
Ja, herzlichen Dank.
Ja. Dankeschön.